Himmelfahrt wurde in einigen Regionen früher mit einer relativ spektakulären Aktion gefeiert. Und zwar war es so, man hatte eine Holzfigur, einen Christus aus Holz im Kirchengebäude, und irgendwann im Laufe des Gottesdienstes wurde der an einem Strick durch eine Luke in der Decke gezogen, dann war er weg, und dann wurden von dort Hostien in die Gemeinde geworfen. Das sollte darauf hinweisen, dass Jesus jetzt nicht mehr zu sehen ist, aber im Abendmahl gegenwärtig ist. Und manchmal hat man dann auch Süßigkeiten oder Rosinen oder sowas durch die Luke geworfen. Einen schönen guten Morgen allerseits. Himmelfahrt ist eines der eigenartigsten Feste, die wir so haben. Das wird schon am Namen deutlich. Ostern heißt Ostern, Pfingsten heißt Pfingsten und Himmelfahrt. Dieser Tag heißt Vatertag, Männertag, Herrentag. Und nur bei den wenigsten heißt der Christi Himmelfahrt. War beim Einkaufen gestern auffällig. Überall wurde ein schöner Feiertag gewünscht, ohne ihn näher zu bezeichnen. Wenn wir heute sowas machen würden wie damals, also diese Sache mit dem himmlischen Rosinenbomber, dann wäre das wahrscheinlich ein großer Spaß, aber es würde uns wahrscheinlich nicht helfen, Himmelfahrt zu verstehen. Und deshalb machen wir das auch nicht, sondern wir hören lieber auf einen Abschnitt aus der Bibel, der uns, denke ich, hilft, die Botschaft dieses Tages zu verstehen. Geschichte der Apostel, Kapitel 1. Jesus zeigte sich den Aposteln nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Geschichten enden manchmal mit der Bemerkung, Fortsetzung folgt. Im Grunde ist das auch bei der Ostergeschichte so. Das Grab ist leer, der Auferstandene erscheint den Jüngern. Und damit schließt der Evangelist Lukas sein Evangelium, seinen Bericht über das Leben und Wirken von Jesus. Und als einziger der vier Evangelisten schreibt er eine Fortsetzung, die Geschichte der Apostel. Nach seinem Leiden und Sterben hatte sich Jesus ihnen wiederholt gezeigt und ihnen die Gewissheit gegeben, dass er lebte. Als ich in der jungen Gemeinde war, da gab es so kleine Anstecker, rechteckig, roter Hintergrund, goldener Rand und goldener Schriftstandort, Jesus lebt. Also die gab es natürlich nicht, die gab es nur im Westen. Und wenn jemand sowas trug, wusste man schon mal, der hat Westbeziehungen. Ansonsten war es ein klares Bekenntnis und wer sowas trug, musste damit rechnen, darauf angesprochen zu werden. Und deshalb machte man das ja auch, um Gespräche über diese Aussage zu provozieren. Jesus lebt. Könnten Sie so einen Anstecker tragen, wenn das noch in Mode wäre? Oder hätten Sie eher Bedenken, dass Sie das jemandem erklären müssten, was das heißt, Jesus lebt? Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Christen in Korinth: Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glaube. Die Gewissheit, dass Jesus lebt, ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Wenn Jesus nicht lebt, dann haben wir nicht das Recht, an einem Grab auch nur einen Satz der Hoffnung zu sagen. Wenn Jesus nicht lebt, dann endet jedes Gebet an der Zimmerdecke. Dann brauchen wir nicht darauf zu warten, dass er durch die Bibel zu uns spricht. Wenn Jesus nicht lebt, dann dürfen wir nicht hoffen, dass der Glaube unserem Leben Sinn und Ziel gibt. Die Frage ist, wo kommt diese Gewissheit her, dass Jesus lebt? Gucken wir, wie die Jünger damals sie bekommen haben. Während 40 Tagen kam Jesus damals zu ihnen und sprach mit ihnen darüber, wie Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Die Gewissheit, dass Jesus lebt, fällt den Jüngern nicht vom Himmel in die Wohnstube, sondern sie kommt aus ihrer Begegnung mit Jesus und aus seiner Lehre. Und diese beiden Komponenten, die Begegnung mit Jesus und seine Lehre, die sind für uns heute genauso da. Die Worte und Taten von Jesus sind gesammelt und aufgeschrieben, sie sind zuverlässig überliefert und gut übersetzt und heute ist die Bibel für uns ja immer nur eine App weit weg. Und außerdem ist das Leben von Jesus auf Gemälden festgehalten, in Comics dargestellt, gerade wieder neu verfilmt in der Serie The Chosen. Und auch die Begegnung mit Jesus ist möglich. Wo Christen sich treffen, hat Jesus seine Gegenwart zugesagt. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Schwierigkeit ist, Begegnungen mit Jesus sind nicht objektiv nachweisbar. Immer wenn jemand sagt, da bin ich Jesus begegnet, da habe ich gespürt, dass Jesus in mein Leben eingreift, da habe ich gemerkt, dass Jesus mir seinen Frieden gibt. Immer wenn das jemand sagt, kann sofort jemand anders sagen, das bildest du dir bloß ein. Und deshalb ist es gut, dass Jesus seine Gegenwart an die Gemeinschaft, an die Gemeinde gebunden hat. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Gemeinsam mit anderen sollen wir Jesus erfahren. Gemeinsame Erfahrungen, die wir miteinander teilen können, so wie die Jünger damals. Denn das gibt uns die Möglichkeit, uns gegenseitig zu stärken und zu versichern. Also, die Jünger haben die Gewissheit bekommen, dass Jesus lebt. Sie bekamen sie durch die Begegnung mit Jesus und dadurch, dass er sie gelehrt hat. Beides geht auch heute noch. Wer heute die Gewissheit haben will, dass Jesus lebt, kann sie kriegen, wenn er sich auf die Begegnung mit Jesus einlässt, dort, wo Menschen in seinem Namen zusammen sind, und wenn er sich der Lehre, der Botschaft von Jesus aussetzt. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein: Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Jesus hat Menschen oft aufgefordert, etwas zu tun. Folge mir nach. Steh auf und geh, geht hin und gewinnt die Menschen für meine Sache. Hier fordert er zum Warten auf. Er versetzt die Jünger sozusagen in den Wartestand. Wir wissen aus unserem eigenen Leben, dass es Zeiten gibt, wo man etwas tun muss und Zeiten, wo Ruhe nötig ist. Aktivität und Besinnung müssen sich abwechseln. Wer nur rotiert, ohne zur Besinnung zu kommen, der wird früher oder später besinnungslos. Jesus verordnet seinen Jüngern eine Ruhepause. Sie sollen warten. Er macht es wie ein Arzt, der einem Patienten Ruhe verordnet. Wenn ein Arzt das macht, dann will er damit ja nicht die Faulheit eines Patienten unterstützen, sondern er will, dass der wieder auf die Beine und zu Kräften kommt, um dann wieder etwas tun zu können. Und was für den Körper gilt, das gilt in dem Fall eben auch für das geistliche Leben. Für den Glauben ist es lebenswichtig, dass wir Zeiten der Besinnung einplanen, Zeit zum Bibellesen, Zeit zum Beten, Zeit für den Gottesdienst. Jeder von uns hätte jetzt ja auch irgendwas anderes zu tun und trotzdem sind wir hier und nutzen diese Zeit und hoffen, dass sie uns Gewinn bringt und dass sie uns stärkt. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Die Wartezeit, die Jesus seinen Jüngern verordnet, hat einen Sinn. Sie dient dazu, die Jünger mit Kraft auszurüsten, die sie für eine atemberaubende Aufgabe brauchen, Jesus bis an die Enden der Erde bekannt zu machen. Eine Aufgabe, die bis heute nicht abgeschlossen ist und manchmal beginnen die Enden der Erde schon vor unserer Haustür. Und deshalb sammeln wir ja jedes Jahr im Himmelfahrtsgottesdienst Geld für die Weltmission, weil diese Aufgabe eben noch nicht abgeschlossen ist. Während er das sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Jetzt sind wir bei dem Ereignis angelangt, das diesem Tag den Namen gab, Himmelfahrt. Eigentlich wird ja hier nicht viel mehr beschrieben als die Situation, die wir kennen. Wir sehen Jesus nicht. Er ist für uns unsichtbar, so wie für die Jünger damals. Mit der Zusage seiner Kraft und mit der Zusage seines Geistes hat er sich verabschiedet. Und wir gucken ihm hinterher und erinnern uns an das, was er gesagt und getan hat. Die Jünger jedenfalls machen es so und sie werden sofort korrigiert. Als sie noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm her sahen, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihm. Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Die beiden Boten Gottes sagen, das ist die falsche Blickrichtung, die ihr habt. Ihr Argument ist allerdings nicht besonders logisch. Sie sagen, Jesus kommt genauso wieder, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Dann ist es logisch, dass man da hinguckt. Also wenn jetzt jemand durch diese Tür rausgehen würde und ich weiß, der kommt durch die Tür zurück, dann würde ich diese Tür im Blick behalten. Wenn Jesus in den Himmel aufgenommen wird und ich weiß, dass er von dort zurückkommen wird, dann behalte ich den Himmel im Blick. Falsch, sagen die Boten Gottes. Jesus erfahrt ihr nicht dadurch, dass ihr zum Himmel guckt. Jesus erfahrt ihr, wenn ihr tut, was er euch aufträgt. Wenn ihr für seinen Geist offen seid. Wenn ihr vor allen Menschen seine Zeugen seid. Wir neigen ja schon ein bisschen dazu, dem hinterherzusehen, was nicht mehr ist. Das Alter bringt so mit sich, dass man sich gerne an das erinnert, was früher alles ging. In der Kirche ist es so, dass wir gerne zurückdenken an das, was früher war, als noch mehr Menschen zur Kirche gehörten. Ich bin jetzt fast ein Jahr hier und ich sage kaum noch Frankenberg, wenn ich Hartenstein meine. Aber die Gedanken gehen schon öfter zurück, gerade in diesen Tagen jetzt, wo sich interessante Erfahrungen von vor einem Jahr nochmal jähren. Wir sollen das ja auch nicht vergessen, was Gott getan hat. Dazu werden wir in der Bibel ja auch aufgefordert. Aber die Blickrichtung für den Glauben ist nicht auf das zu sehen, was mal war. Unser Landesbischof Tobias Bilz hat letztens bei einer Podiumsdiskussion während der Frühjahrstagung der Landessynode etwas gesagt zu seiner Vorstellung von Kirche und zu seinem Bild von Kirche. Und da hat er gesagt, er empfindet es so, wir haben einen Rahmen, das ist der Missionsbefehl, Matthäus 28, der ist eingerahmt. Da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dazwischen gibt er uns einen Auftrag. Und dazwischen, da ist die Challenge, da ist die Herausforderung Kirche. Zwischen diesen beiden feststehenden Dingen sind wir. Und das ist jeden Tag eine Herausforderung, als Kirche zu leben. Und so geht es hier dann auch weiter. Und da würde ich jetzt nochmal einen Blick über den heutigen Predigtabschnitt hinwegwerfen. Darauf kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Das ist ein Weg von etwa einer halben Stunde. Dort gingen sie in das Obergemach des Hauses, wo sie von nun an beisammen blieben. Und als ob es Fördermittel gegeben hätte, gibt es von diesem Treffen sogar eine Teilnehmerliste. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, und Simon, der zur Partei der Zeloten gehört hatte. Und schließlich Judas, der Sohn von Jakobus. Auch die Frauen waren dabei und Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. Sie alle waren einmütig beieinander und beteten beharrlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Während seines Lebens auf dieser Erde war Jesus immer nur für einige wenige Menschen erreichbar und ansprechbar. Seit seiner Himmelfahrt ist er jedem, zu jeder Zeit, überall gleich nah. Und trotzdem ist jeder Einzelne wichtig. Das zeigt diese Teilnehmerliste. So hat Kirche angefangen. Mit einer Handvoll Leute, die bereit waren, das zu tun, wozu Jesus sie aufforderte. Und so geht Kirche bis heute. Mit einer Handvoll Leute, die offen sind für den Geist Gottes und sich zu anderen Menschen senden lassen und dort Zeugen für Jesus sind. Wir sind Teil dieser Bewegung und an diesem Tag werden wir neu gesandt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.